Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallo Patrick. Hallo, herzlich willkommen in unserer Show.
Ja, ich fühle mich sehr verehrt, dass ich heute ein Gast sein darf.
Du bist heute Experte für Collect. Erklär uns doch mal, was Collect ist.
Ja, also in die Customer Journey haben wir mehrere Phases. Wir fangen dann mal bei Brand Awareness, dass wir mal das erste Mal mit dem Kunden in Kontakt treten, den qualifizieren, Konsensus aufbauen in Entscheidungsgremium, dann nachher, dass wir ein Angebot gestalten. Verhandlungen werden durchgeführt. Ja, alles passt. Schön. Jetzt wird ein Vertrag ausgesteld. Stellen wir doch mal die Rechnung. Alles paletti soweit. Und jetzt sollte das Geld auch noch auf dem Konto kommen. Und ja, wo bleibt das Geld jetzt? Wir haben doch eine Vereinbarung. Darum geht es heute.
Okay. Das heißt, wenn man seine Rechnung stellt, ist man noch nicht fertig.
Schön wäre es. Ich weiß nicht, wie du das bis jetzt erlebt habe. Aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten ein Dienstleister gehabt. Und die war sehr darauf, oder wie sagt man das auf Deutsch? Die wollten wirklich, dass wir sehr schnell zahlen, zodat dan nachher die Dienstleistung gemacht werden kan. Wir mussten daar ook een Kaution zahlen. En ja, oké, goed, kein probleem. En dat werd dan aan einem Punkt zo dringlich gemacht, dass, wenn wir das aan den gleichen Tag nicht um diesen Uhrzeit überwiesen haben, dan kunnen wir diese Dienstleistung ook nicht in Anspruch nehmen. Okay. Also ziemlich drohend. Gut, gezahlt, kein Problem. Wir haben die Dienstleistung genossen, alles gut gelaufen. Jetzt möchten wir aber die Kaution zurückbekommen. Und ja, das hat dann schon irgendwie ein paar Monate gedauert. Und nicht ein, zwei, drei, vier, ja, okay, fast fünf Monate. Also Collect ist das eine, aber die Kaution dann rückzahlen ist das andere.
Aber das verstehe ich nicht. Also ihr habt ja die Kaution vorab gezahlt und ja, habt dann genau, aber dann nochmal den vollen Betrag gezahlt. Also war jetzt nicht sozusagen eine Art Vorschuss?
Nein, es war den vollen Betrag für die Dienstleistung plus noch obendrauf diesen Kaution, sodass wir dann diese Dienstleistung benutzen dürften. Alles ist dann gut gelaufen. Spannend. Nur die Rückzahlung von der Kaution war dann nicht so schnell, wie das gefördert worden ist.
Okay. Interessant, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja verrückt. Ich muss mal über meine Rechnungsmodalität nachdenken.
Ja, und ich glaube, wir haben das letzte Mal auch über das Thema Invoice gesprochen. Da haben wir beide gemeint, oh ja, was gibt es wirklich darüber, über diesen Thema auszusagen? Dann haben wir doch einige Punkte identifiziert.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, dass wenn man heutzutage so die Wirtschaft anschaut und vor allem bei Unternehmen, wie ist eigentlich die Zahlungsfähigkeit? Jetzt habe ich mal einen guten Kollegen von mir, der hatte ein Einzelunternehmen, der ist Garagist. Der muss selber jetzt, der hat einen Auftrag, das werde ihm, sagen wir, um die 50.000, 60.000 Franken einzahlen. musst selber im Vorschuss gehen, um bestimmte Materialien zu bestellen. Hat jetzt gemacht, um die 15.000 Franken, und plötzlich ist der Kunde zu ihm gekommen und hat gesagt, oh ja, schön, aber wir sind Konkurs gegangen.
Ja.
Ja, viel Spaß. Und das sehe ich und höre ich immer mehr um mich herum passieren. Das heißt, ja, schön haben wir die Rechnung gestellt und jetzt sollte das Geld reinkommen. Aber kann das Geld auch überhaupt reinkommen?
Das ist ja vom Prinzip das Spielfeld von Kreditreform und solchen Risk-Managern, wo du halt sagst, okay, wenn ich von jemandem etwas, eigentlich die Zahl, also im B2C-Bereich ist es ja in Deutschland die Schufa, also die Kreditwürdigkeit des Konsumenten, scored. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, würde ich jetzt mal einfach offen lassen. Aber es gibt diesen Score. Und es gibt bei Unternehmen gibt es mehrere Scores, also letztendlich Ratings in gewisser Weise. Ich kenne aber jetzt bei kleinen Unternehmen ist es nicht so üblich, glaube ich, ein Rating von meinem Kunden einzuholen. Und jetzt gerade bei, wenn du sagst Garagist oder so, dann würde ich sagen, das würde ich jetzt schon fast für fast ausgeschlossen halten, dass jemand sich in dem Zusammenhang damit auseinandersetzt. Wobei, sobald das Thema Vorleistung natürlich passiert, dann ist schon die Frage, wie arbeitet man da zusammen? Ja. Ich kenne das andere Extrem, lustigerweise, oder weniger lustigerweise. Man macht performance-basierte Deals, wo man sagt, okay, ich erhöhe deinen Revenue um x Prozent und dafür kriege ich aber über 5 Jahre einen Revenue-Share von deinem Umsatz. Und spätestens ab dem 2. Jahr ist eigentlich vorhersehbar, dass der keinen Bock mehr hat, das zu zahlen.
Ja.
Und dann kommst du dann in Streit, aber jetzt nicht, weil die Leistung nicht erbracht wurde, sondern weil man sich denkt, naja, so genau haben wir uns das eigentlich nicht überlegt, was passiert, wenn der Umsatz jetzt verdoppelt wird.
Ja, ja. Ja, um nochmals zurückzukommen auf diesen Garagist, weil man kann sagen, dann kann er eine Vorauszahlung verlangen, voordat er überhaupt etwas bestellt. Bisher hat er das nicht gemacht. Und aus welchem Grund hat er das nicht gemacht? Weil er auf Vertrauensbasis arbeitet mit seinen Kunden. Und das finde ich, jetzt fängt es an für mich ein ganz spannendes Thema zu werden, weil wenn du ein Produkt oder Lösung oder Dienstleistung hast, wobei es um Vertrauen geht, dass man überhaupt ins Geschäft tretet miteinander, wie kannst du das irgendwie verknüpfen mit, dass du den Person sagt, ja, okay, gut, wir müssen jetzt diese Investition leisten, ohne das passiert es nichts. Weil das kann, ich glaube, da ist es auch ein bisschen abhängig von, wie man das kommuniziert, aber es kann auch aufgenommen werden als, ja, wir vertrauen nicht, dass sie das Geld haben, zeigen sie mal die Code und dann machen wir weiter. Und das geht dann schon gegen der gesamten Verkaufsansatz, wo Marketing dran ist, wo der Vertrieb dran ist. Und plötzlich kommt der Finanzabteilung und sagt, ho, Moment.
Letztendlich ist es klassisches Risk Management, wo man sagt, okay, Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie muss ich das jetzt bewerten? Und eventuell ist jetzt sozusagen so eine gesamtökonomische Lage wie in 2024 erhöht halt einfach die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn das Risiko höher ist als meine Vorleistung oder meine Marge in gewisser Weise, dann muss ich dafür irgendwie das managen. Das kann ja eine Ausfallversicherung eventuell für sowas geben oder aber das macht natürlich den Payment-Prozess aufwendiger. Also eventuell Ich weiß nicht, bei Krediten, glaube ich, gibt es das, dass man, wenn man einen Kredit abschließt, dass man dann noch eine Lebensversicherung gleich mit abschließen muss für den Fall, dass man irgendwie das nicht zurückzahlen kann. Vielleicht sind wir dann in der Welt, wo man das mitmachen muss. Vielleicht wäre das ein interessantes Produkt für kleine Unternehmen zu sagen, wir bieten eine Ausfallversicherung an und der das kauft, unterschreibt mit dem Kaufvertrag praktisch gleich diese Versicherung mit. Und muss diese Versicherung online mit seiner Kreditkarte zahlen. Zack.
Ja, um vielleicht jetzt nicht gleich zu philosophisch zu werden, aber irgendwie kommt mir das auch direkt im Sinne. Was ist eigentlich Geld? Weil Geld ist ein Konstrukt, wo man sagt, okay, diesen Schein hat einen bestimmten Wert, was gegenüber etwas anderes gestellt wird.
Ja.
Und diesen Schein hat nur diesen Wert, solange alle daran glauben, dass es diesen Wert hat. Ab dem Punkt, dass das Glauben kaputt geht, ja, dann kann man an einem Punkt wieder in eine Weimarer Republik kommen.
Ja, das ist sicher ein Aspekt, aber ich glaube, der führt tatsächlich jetzt sehr ins Philosophische. Aber die Frage tatsächlich, wenn man es vereinfacht, könnte ja einfach nur das Thema Währungsrisiko zum Beispiel schon ein Thema sein. Also man kauft, also ich habe im Digitalbereich zum Beispiel jetzt eine Leistung von Google eingekauft für US-Dollar, bekomme aber Euro zum Beispiel von der Seite, an die ich dann weiterverkaufe, wieder zurück. Und ja, jetzt hast du ja in Märkten, in denen du eine höhere Währungsschwankungen hast du ja zum Beispiel dieses Risiko auch noch dabei, wo du sagst, ich könnte kollektieren oder kollekten, aber das Problem ist, dass der Preis stimmt auch, aber der Wert ist weniger geworden für mich.
Das habe ich auch vor ein paar Jahren erlebt, wenn wir eine Software-Lizenz eingekauft gehabt haben. Da haben wir einen Jahresvertrag in Euro gemacht. Und also das Unternehmen war in der Schweiz. Und ja, Unterschied von Jahr auf Jahr ist der Euro viel schwacher geworden im Verhältnis zu der Schweizer Franken. Und plötzlich, ja, okay, der Rechnungssteller bekommt immer noch die gleiche Anzahl Euros. Für das Schweizer Unternehmen war das ein schönes Fressen. Aber plötzlich gibt es viel mehr Budget, was noch übrig ist. Und das hat diesen Lieferant jetzt nicht benachteiligt, weil die haben einfach deren Euros bekommen. Das könnte, damals hätte das auch sogar noch dazu führen können, dass weil der Euro jetzt so billig ist, das Unternehmen entschieden hätten können, oh ja, kaufen wir doch mal gleich ein paar weitere Lizenzen. Also auch da kann es in zwei Richtungen schwanken. Und ich glaube, das ist dann wieder eine ganz interessante Frage. Als Dienstleister oder Anbieter, wann stellst du denn Rechnung, in welcher Währung und ab welchen Zeitpunkten?
Ja, genau, natürlich. Eine Wechselkursschwankung kann ja auch von dem Zeitpunkt abhängig sein, an dem du die Zahlungsfrist gibst. Also ist sozusagen die Rechnungsstellung, wenn du sagst, ich habe eine Zahlungsfrist von einem Monat, kann ein anderer Währungskurs sein, als ich habe eine Zahlungsfrist vor 6 Monaten. Ja. Die Frage ist, am Ende ist es ja wiederum eine Risikomanagementfrage. Also wer managt welches Risiko und wie kannst du von eventuell historischen Schwankungen darauf schließen, dass du sagst, okay, dann muss ich eventuell, wenn dieses Risiko als Schweizer Unternehmen ist, dass ich in Euro mich bezahlen lasse und ich weiß, der Euro kann um 10% schwanken im Laufe von 6 Monaten, dann muss man halt 10% teurer werden. Also die Frage kann man das dann immer, aber ich hatte einen Kunden, der irgendwie beschlossen hat, dass alle seine Lieferanten jetzt statt 30 Tagen 60 Tage Zahlungsziel haben. Und alle Lieferanten, die ich kannte, haben dann halt einfach ihre Preise angehoben und zwar um 5% oder sowas, was dann überproportional viel war als die Zinsersparnis, die dieser Kunde dadurch hatte, dass er von 30 auf 60 Tagen gegangen ist. Aber ich glaube, die Frage ist ja dann immer, wie flexibel ist man in seiner Preisgestaltung oder wie festgelegt ist man durch eine Preisliste oder durch solche formale Dinge, wo du auf sowas nicht reagieren kannst. Im Dienstleistungsbereich ist es natürlich immer ein bisschen einfacher oder wahrscheinlich im Software-Lizenzbereich auch, weil man da mehr Flexibilität hat, über Konditionen so zu agieren. Schwieriger wird es, glaube ich, wenn man tatsächlich eine feste Preisliste hat, zu der man eine Stabilität über einen gewissen Zeitraum sich bindet.
Ja. Ja, ich möchte nochmals zurückgehen zu diesem Garagist. Weil der ist dann in Vorleistung gegangen. Der hat schon ein bisschen Arbeit erledigt. Der hat etwas eingebaut gehabt im Auto. Jetzt darf er nach Schweizer Recht das nicht mehr ausbauen, weil dann wird er das klauen.
Ja, eben stehlen, ja.
Ja, dann wird er das von seinen Kunden stehlen. Das heißt, er darf das auch nicht mehr ausbauen. Das muss jetzt im Auto bleiben. Der Kunden ist jetzt Konkurs gegangen. Also die Arbeit, die er gemacht hat, okay, schade, damit kann er leben. Aber der ist jetzt in diese Vorleistung gegangen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Er ist nicht der erste Person, die, also hier geht man in der Schweiz zum Betreibungsamt und sagt dann, okay, da habe ich noch Geld ausstehen für so und so viel, bitte schön, danke. Und dann ist die Frage, okay, wie viel von meinem Geld kann ich noch überhaupt zurückbekommen?
Genau,
Er war
ja.
dann in die Hoffnung, dass es eine Einigung gibt bei all die Gläubigen, wo der Notar sagt, okay, gut, jeden kann etwa um die 21% von das ausstehende Geld zurückbekommen, aber dafür müssen alle dann auch das genehmigen. Und wenn eine von diesen dann sagt, ja, nein, damit bin ich nicht einverstanden, ich möchte mindestens 50% haben von das Geld, was aussteht, weil XYZ, ja, dann haben alle verloren. Und dann fängt diesen Zirkus an. So, dann ist die Frage, ja, schön, bin jetzt in Vorleistung gegangen, der ist Konkurs, ich sollte Geld bekommen. Was hat man dann noch für Möglichkeiten, um überhaupt sein Geld zurückzubekommen?
Also in Deutschland ist es so, dass dann also zuerst mal muss man unterscheiden, ist es ein Privatkunde oder ein
Ah,
Geschäftskunde?
das war ein Geschäftskunde, ja.
Okay. Dann wäre das praktisch eine Insolvenz, würde das in Deutschland heißen. Und dann gibt es den Insolvenzverwalter. Also entweder es gibt Insolvenzen in Eigenverwaltung, glaube ich, heißt es. Und es gibt dann den bestellten Insolvenzverwalter. Der macht genau das Gleiche, was du von dem Notar hast. Es gibt so eine Reihenfolge, der Gläubiger letztendlich da ist, der Mitarbeiter auf der ersten Stufe. Dann kommen Lieferanten und als letzte kommen zum Beispiel Anteilseigner. Also, ich will jetzt keine Garantie dafür übernehmen, aber ungefähr so ist die Struktur. Und ja, der muss sich halt dann mit denen einigen, letztendlich. Also die haben halt die Möglichkeit, sich auf X Prozent davon zu einigen. Ich weiß aber nicht, ob die alle zustimmen müssen. Ich weiß nicht, ob das so ein vereinfachtes Verfahren gibt, wie vielleicht in der Schweiz, dass das dann so gemacht ist. Aber ja, das ist so. Aber ich glaube, letztendlich ist es irgendeine Form von Zahlungsausfall. Am Ende, ja, aus welchem Grund auch immer. Und die Frage ist halt, wie manage ich das Risiko eines Zahlungsausfalls als Unternehmen? Also das ist im Einzelfall ist es tragisch, kann ich verstehen, und auch nervig und so weiter. Aber eventuell ist es so, dass man mit X Prozent Zahlungsausfall rechnen muss im Jahr und sich dann freuen sollte, wenn das nicht eintritt. Aber eigentlich es einkalkuliert haben, dass es eintritt.
Hast du das mit deinen Kunden mal erfahren, Pascal, dass so Zahlungsausfall passiert ist?
Zahlungsausfall nicht, aber also nicht durch Rechnungsstellung, aber ich habe schon natürlich solche Sachen, dass Zusagen nicht eingehalten wurden. Also von wegen, wenn du das und das machst, dann bekommst du 10% an der Company. Nie gesehen. Ja. So. Solche Sachen schon, aber das ist dann weniger Collect als wie geht man mit mündlichen Verträgen um, wo es dann darum geht, das zu beweisen, dass das denn so ist. Und ich war bisher in der Position, dass mir mein Seelenfrieden immer wichtiger war, als dem dann hinterherzulaufen. Weil ich mir gesagt habe, also flach gesagt, es ist doch nur Geld auf der philosophischen Ebene. Und die Frage bei solchen Prozessen ist ja auch immer, wie lange dauert das? Und ich habe mich einmal mit einem Unternehmen gestritten, als war ein Internetanbieter, der mir da war ich praktisch auf der anderen Seite und habe mich geweigert zu zahlen, weil der meines Erachtens die Leistung nicht erbracht hat. Und das Unternehmen war aber so auf diese Prozesse vorbereitet, ähnlich wie Reiseveranstalter sind ja auch ganz extrem auf solche Prozesse der Kundenbeschwerde vorbereitet, dass obwohl wir vor Gericht gegangen sind nach einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr und da geeinigt haben, sie einen Vergleich zugestimmt haben, wo sie praktisch diese Kosten sozusagen streichen, also auf die Forderung verzichten, haben sie mir trotzdem noch ein Bein gestellt, weil sie mir durch die Entstehung der Forderung ebenso einen Schufa-Eintrag eingetragen haben, der dann nicht Bestandteil des Vergleichs war, dass der zurückgenommen wurde. Aber dass dieser Eintrag da war, das habe ich erst später mitbekommen. Also,
Und das
und
hat
da,
dann wieder
deswegen,
eine Auswirkung
es
auf
hätte
deine
theoretisch eine
Bilanz.
Auswirkung, wenn ich einen Kredit zum Beispiel beantragen würde, dann hätte ich entweder schlechtere Konditionen oder würde den gar nicht bekommen. So, und das war so ein Erlebnis, wo ich mir gesagt habe, auch wenn der jetzt nicht das geleistet hat, was ist mir dieser Streit wert? Ja, also.
Aber ist es eigentlich nicht im Allgemeinen so, wenn es um so etwas geht? Weil, du hast gerade erwähnt, die Unternehmen, die sind sehr vorbereitet auf solche Fälle. Und ich meine, das ist auch eine Art, um Geschäfte zu machen. Es wäre nicht meine Art. Aber es gibt genügend Unternehmen, die so auf diesen Art ziemlich gute Kohle machen. Ich war vor viele Jahren mal bei einer Internet-Dating-Plattform angemeldet.
Ja, das ist auch
Und
Klassiker. Ja.
ja, der Klassiker pur. Dann versucht man irgendwie dem zu kündigen. Ja, wenn du das kündigen möchtest, dann darfst du einen Brief schreiben an XYZ und nur diese Informationen findest du erst heraus, nachdem du 10, 12 Seiten durchgegangen bist.
Ja.
Steht irgendwo klein geschrieben. Ja, was mich weiterhin noch wundert bisher, ist, dass es immer noch nicht einen Mechanismus gibt, die so eine Art von Geschäften machen identifiziert und um das irgendwie ein bisschen umzubeugen.
Und das gibt's
Also,
schon.
oh ja, oh,
Ja,
erzähl
klar,
mal,
also
was.
Flightride zum Beispiel. Also im Flugbereich, es geht's ja um die Erstattung von Verspätung zum Beispiel. Und da gibt es Firmen, die das zum Angebot gemacht haben, praktisch diese Verspätung mit den Airlines auszuhandeln. Die haben am Anfang sich ein paar Mal vor Gericht getroffen und jetzt inzwischen haben die alle Deals abgeschlossen. wo letztendlich praktisch ein bestimmter Wert schon von vornherein festgelegt ist. Das heißt, die wissen schon, wenn du dich beschwerst, mein Flug war so und so viel zu spät, was sie kriegen und bieten dir dann ein anderes für, dann kriegst du halt irgendwie, weiß ich, wie viel Prozent. Ja. Und das ist völlig automatisiert.
Krass.
Also das ist dann die Gegenlösung davon, ja. Und
Wow.
jetzt ist halt die Frage von, wenn wir über AI nachdenken und über Automatisierung in dem Bereich, wird es immer mehr Fälle geben, wo Leute sich mit Dating-Plattformen herumärgern oder mit anderen Angeboten. Das ist ja nur noch eine Frage der Häufung, wo das Pattern dann ausreicht, dass du sagst, ich kann eine Automatisierung draufsetzen, dieses Thema jetzt zu machen. Zum Beispiel einer der ersten Chatbots in London hat sich mit Parkzetteln, also mit dem Einspruch gegenüber einem Parkticket beschäftigt. Und es war ein absolut
Schön.
erfolgreiches Modell.
Ja.
Der hat einfach einen Standardprozess, also Widerspruch und so weiter. Das gibt es auch bei Blitzern. Es gibt in mehreren so Bereichen. Und es geht sogar so weit, dass diese ganzen Standardprozesse inzwischen dazu führen, dass in Anwaltskanzleien Associates nicht mehr genug Arbeit haben, weil diese ganzen Sachen jetzt durch Automatisierungen getan werden. Das heißt, es gibt weniger Associates, dadurch gibt es weniger Seniors, weil es praktisch keinen Nachwuchs gibt. Also das ganze Geschäftsmodell von Kanzleien ist ein bisschen auf den Kopf gestellt worden, weil die immer diese Standardfälle gemacht haben. Aber immer mehr von diesen Standardfällen, wir kommen jetzt in diese Automatisierung rein.
Krass.
Und das ist so ein Phänomen, was ich sehe, das ist vielleicht noch nicht so im Mainstream ankommt. Also Flightride dachte ich schon, dass das inzwischen bekannter ist, aber vielleicht hast du, also kommt drauf an. Also da kannst du praktisch einfach nur dein Ticket hochladen oder einfach nur, da gibst du einfach nur deinen Flug an, glaube ich, deine Flugnummer und das Datum und das war's. Die ziehen sich aus der API, welche Verspätung das hatte, und sagen, okay, also das gibst du in der Online-Maske an und die sagen, du kriegst 400 Euro.
Ja. Ganz interessant.
Aber tatsächlich ist natürlich, also die Frage ist dann, wenn das denn so ist, als Fluglinie, ab wie viel Prozent Flightride-Kunden ist es für mich als Fluglinie billiger, dazu eine eigene Website zu machen und einfach die Provision dann nicht mehr zu zahlen, weil ich sage, melde dich da an, dann kriegst du es einfach so wieder. Bei der Bahn ist es so. Bei der Deutschen Bundesbahn
Ja.
kannst du ab einer gewissen Verspätung, kannst du im Zug einfach sagen, hier ist mein Ticket. Also kannst du aus der Ticket-App raus, kannst du sagen, hier ist mein Einspruch gegen Verspätung und kriegst du überwiesen. Fertig.
Okay.
Also, da scheint es eine Bewegung zu geben im
Ich
Zusammenhang.
habe, das war vor ein paar Monaten, war ich mit Lufthansa unterwegs von Zürich nach Berlin. Der Flug von Zürich nach Frankfurt, der hat ein klein bisschen Verspätung gehabt, nicht so viel. Oder nein, alles war in Ordnung. Dann bin ich in Frankfurt gelandet und sobald ich gelandet bin, einen SMS-Nachricht. Oh ja, der Flug von Frankfurt nach Berlin fällt jetzt aus. Bitte klicken Sie hier über diesen Link. Und dann bin ich in ein automatisiertes Prozess gekommen. Okay, wie möchten Sie weiter? Entweder diese Flüge kunnen Sie auswählen, oder Sie kunnen auch weiterreizen met de Bahn. Bitte dan hier klikken. Klak, 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 klak. Okay, bitte schön. Hier Bahnticket und gute Fahrt. Da habe ich gedacht, ha, so einfach.
Also ich meine, wie viel Callcenter-Kosten sparst du dir als Bahn dadurch? Und das Ganze geht ja so weit, es gibt ja zum Beispiel bei dem Dating oder bei allem, ich weiß nicht, ob du Abo-Alarm kennst als Anbieter,
Aber ich, ja.
die machen für dich die Kündigung bei solchen Services. Dann sagst du einfach, gibt es die Dating-Anbieter, sagst ich möchte mich bei Dating-Anbieter XYZ kündigen und dann zahlst du irgendwie 8 € oder sowas. Dafür, dass die dann einen Brief schicken und das ist ja bei denen alles automatisiert. Ja? Aber du hast es halt aus dem Kopf. Und ich glaube, dass allein dieses Peace of Mind Ding, ist dann so viel wert.
Ja,
Und die eigentliche Schwelle,
für Komfort der zahlen Leute.
genau, und die eigentliche Schwelle ist ja, ab wie viel rentiert es sich für eine Lufthansa oder für eine Bahn, sowas dann gleich direkt zu machen? Weil warum willst du eine Value Chain irgendwie beschäftigen damit, dass du deinen Kunden unzufrieden hältst?
Es gibt noch einen anderen Punkt bei Collect, was mich vor einem Monat beschäftigt hat. Sind jetzt oder wir waren daran, ein neues Pricing-Modell zu gestalten. Dann gibt es auch so die unterschiedliche Zahlungsmodalitäten. Klar, man kann sagen, also, gehen wir mal von einer Software-Lizenz aus. Jeden Monat, das wäre eine Möglichkeit, oder ein Jahreslizenz. Aber dann gibt es auch noch die Möglichkeit, so Jahreslizenz zu haben, aber jedes Quartal diese zu zahlen. Und ich habe mich dann ein bisschen tiefer mit dem auseinandergesetzt. Und zuerst hab ich das eigentlich ganz naiv betrachtet. Ja, kaufe entweder eine Monatslizenz oder eine Jahreslizenz, ist doch egal. Aber das ist es doch eben nicht so. Weil in Gesprächen mit selbstständigen Beratern zum Beispiel oder kleineren Firmen, die müssen schon dann in Betracht nehmen, wie sie ihren Cashflow im Griff behalten, dass die auch zahlungsfähig bleiben. Und für denen ist es dann ein kleineres Problem, um, sagen wir mal, 5% mehr zu zahlen, sodass man quartalweise zahlt, statt dass man auf einmal diesen Jahresbetrag leisten muss. Was für Erfahrungen hast du mit dem gemacht, Pascal, so bei den Kunden, die du mal gehabt hast oder hast?
Ich fand es auch immer verwirrend, praktisch, dass du kannst entweder monatlich zahlen, dann hast du ein monatliches Abo, oder du zahlst den Jahresbetrag, zahlst ihn aber monatlich. Also du hast praktisch einen Monat für ein Jahr abgeschlossen, musst monatlich eine Rate zahlen, die niedriger ist, als wenn du es monatlich kündbar monatlich zahlst. Ich kenn das Ganze noch schlimmer im Bereich digitale Kurse. Gerade so in diesem Umfeld schnell und hektisch reich werden, Erfolg, Glück, Zufriedenheit, irgendwas. Die haben tatsächlich ein hohes Ausfallthema und die haben in dieses Ausfallthema gleich das Thema Finanzierung mit reingepackt als eine Lösung, dass sie sagen, okay, wenn Cashflow für dich ein Thema ist, du kannst dir nicht leisten, dann hier ist das Finanzierungsmodell. Also so im E-Commerce würde man das Klarna-Ratenkauf oder 0% Kredit oder irgendwas nennen, bis hin zu, dass sie im Onboarding ein automatisiertes Recording oder im Sales-Prozess ein automatisiertes Recording gemacht haben, um dem Inkasso-Unternehmen nachher das Recording zur Verfügung stellen zu können als Proof für den Kauf. Das war aber schon vor 5 Jahren oder so, also schon länger her. Aber das sind ja natürlich, also sobald, ich meine, das ist ja, am Ende ist es ja relativ einfach. Du kümmerst dich um die Dinge, die häufiger vorkommen. Also zum Beispiel meine Frau beschäftigt sich sehr viel mit Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Und die hat ja das Problem ist, es kommt jemand und sagt, wir haben das Produkt kaputt zum Kunden geliefert. Wir müssen etwas am Prozess ändern. Und ihre erste Frage ist immer, wie häufig ist das denn jetzt vorgekommen? Weil es ja die Tendenz gibt, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen das jetzt, wir müssen alles ändern, weil es ist sozusagen kaputt beim Kunden angekommen. Aber eigentlich ist doch die Frage, wenn das nur einmal vorgekommen ist, dann wissen wir doch gar nicht, was ist denn das Muster oder der Fehl, der Fehl, wir können den Fehler gar nicht einschätzen. Natürlich ist es tragisch und es gibt Fälle, wo das nicht passieren darf. Aber wenn du jetzt einfach, was weiß ich, du verschickst ein Produkt, ein Paket, irgendwie 100 Pakete pro Tag, eins davon ist kaputt. Änderst du jetzt deinen Prozess? Oder ab wann änderst du deinen Prozess, weil letztendlich die Kosten für die Behebung des Fehlers und eventuell den Kunden wieder zufriedenzustellen, also A, die Lieferung herzustellen und noch irgendwas on top zu geben, damit der Kunde zufrieden ist. Diese Kosten müssen ja höher sein als die Kosten, den Prozess zu ändern. Und das ist das, was ich beobachte, ist, dass die Leute in Unternehmen sehr, sehr silohaft auf nur die Frage schauen, was ihren Teil des Prozesses jetzt verbessert. Dass sie sagen,
Genau.
wie kann ich mein Leben leichter machen und den schwarzen Peter letztendlich weiterschieben, dass ich den Fehler ganz sicher nicht gemacht habe, aber es ist völlig egal, was die Mehrkosten sind.
Und da sind wir wieder bei das uraltes Problem, das Silo-Denken, die Silo-KPIs, das ist nur schrittweise zu optimieren für das Gesamtunternehmen und.
Ja, genau. Und das,
Okay,
ja,
sorry.
wie gesagt.
Nein, ich wollte auf ein anderes Thema gehen, weil ich habe in Amerika vor 1,5 Jahr ein anderes Konzept gesehen, und zwar für Autowäsche. Und war sie herumgefahren und wollte das Auto waschen, komm rein. Und da steht jemanden und sagt: Okay, Sie können jetzt für $8 können Sie gerne Ihr Auto automatisch waschen und staubsaugen und so weiter. Wir haben aber jetzt ein Angebot. Sprich, Sie können für $10 pro Monat, und das ist jederzeit kündbar, ein Abo bei uns abschließen. Und damit können Sie zu jeder Zeit 24 mal 7 bei uns Ihren Auto waschen kommen. Tag, Nacht, so oft wie Sie wollen. Jetzt, was ist der Trick am Ganzen? Wer geht wirklich so oft? Eins. Zweitens, wem kümmert es wirklich diesen $10 pro Monat auf seine Kreditkarte? Also da rechnen die dann drauf, dass die Leute einfach zu faul sind, weil die Schmerz zu niedrig ist. Und dieses Konzept funktioniert wunderbar. Also du
Absolut.
beziehst diese Autowaschanlage, das geht wie verrückt.
Ja. Das ist das Modell gibt es ja ganz vielen Stellen. Also wo das dann irgendwie sich so total irre wird. Und gerade im Consumer-Bereich, glaube ich, ist so dieses 10, also eigentlich unter 20 € oder Dollar, eventuell sogar unter 10. Dieser Betrag ist so gering und gerade auf Privatkonten schauen die Leute sich weniger ihre Kontoauszüge an. Also ich habe das im Dating-Bereich kennengelernt, weil ich habe ja mal auch im Dating-Bereich gearbeitet. Es gibt so einen Betrag, der tut so wenig weh, dass die Leute ihn nicht merken. Ich habe das Extrem davon mal gehört von Microsoft. Die hatten einen Dial-up Internet Connection Provider angeboten. Und das Problem war irgendwann mal, dass sie regelmäßige Zahlungen bekommen haben von Kunden, obwohl dieses Angebot seit 5 Jahren gar nicht mehr existiert hat. Also man konnte sich nicht, selbst wenn man wollte, konnte man dieses Angebot gar nicht mehr einnehmen, aber sie haben trotzdem weiter Zahlungen bekommen.
Oh, wow.
Also sowas gibt es natürlich auch. Und die umgekehrte krasse Logik war für mich mal ein Vertriebspartner von einem, damals gab es noch UMTS-Karten oder so PCMA, CCIA-Karten mit einem Datatarif. Ja, und ich hatte von Vodafone habe ich gesagt, ja, ich habe einen Tarif, ich möchte nur diese Karte. Und jetzt sagte das Vertriebsbüro, ja, aber wenn Sie das mit einem Abo abschließen, dann wird es die Karte subventioniert. Habe ich gesagt, ich will kein Abo, ich vergesse es zu kündigen, gehen Sie weg damit, ich möchte nur die Karte, ist mir egal, auch wenn sie teurer ist. Und das Beste, was dieser Vertriebsmensch gemacht hat, war, er hat gesagt, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen Ihnen diese Karte mit dem Abo. Wir schreiben Ihnen hier die Kündigung. Sie unterschreiben sie. Wir schicken Sie hier mit dem Fax direkt die Kündigung weg. Und Sie kriegen die Karte. Rabattiert mit dem Abo. Also wo praktisch dann das Vodafone sein Incentives war praktisch Neukundengewinnung. Und deswegen subventionierst du das Gerät. Und für die ist praktisch der Collect hat stattgefunden. Also das wurde bezahlt, alles zusammen. Und auch der Jahresbetrag einmal, oder ich weiß nicht, ob das monatlich abgebucht wurde, oder, ja, aber das hat alles stattgefunden. Aber ihre eigentliche Lifetime-Kalkulation wurde von dem Vertriebsmitarbeiter hintergangen in gewisser Weise, weil
Krass.
er gesagt hat,
Hat
warum?
er auch seine Zielsetzungen gehabt?
Ja.
Der kann es so erreichen. Ja, gut, alles gegessen.
Und das Schlimmste, aber da kommen wir jetzt ein bisschen weg von Collect, war, ich habe mal ein Geschäftsmodell gesehen, das basierte auf Freiguthaben in Prepaid-Karten. Also du hast praktisch eine Prepaid-Karte gekauft für 10 Euro und hattest aber 15 Euro Guthaben drauf. Und jetzt gab es Leute, die haben praktisch daraus ein Geschäftsmodell gemacht, sich eine sogenannte 0900er-Nummer zuzulegen. Und diese Prepaid-Karte auf ein SIM-Auslesegerät, und bei Alibaba gibt es Auslesegeräte für 72 SIM-Karten parallel, darauf legst du praktisch rufst deine 0900er-Nummer an und kassierst irgendwie, was ich, 90% oder sowas, das Geld von dieser 900er-Nummer und hast praktisch pro Karte irgendwie 4 Euro Gewinn gemacht. Und jetzt gab es auch natürlich auch hier wieder jemand, der hatte ein Incentive, möglichst viele von diesen Prepaid-Karten, weil sie ja Neukunden zu gewinnen. Also konntest du im Block Prepaid-Karten kaufen. Das Aufwendigste war der Mensch, der diese Prepaid-Karten auf diesen SIM-Leser laden musste. Alles andere war danach automatisiert.
Krass.
Und den Cashflow hat man.
Wow. Wow. Wow.
Also so kann durch Collect, also selbst wenn du dann, also die haben das Geld ja bekommen.
Ja. Und
Also
für den war es dann okay. Prozess
ja.
durchgelaufen. Wir haben unseren Gewinn. Alles gut.
Also das ist immer, es gibt so die verrücktesten Modelle, finde ich, immer, wo immer die Frage ist, was ist mein Incentive? Und wenn das Incentive jetzt zum Beispiel wieder zurück auf die wenn das Incentive ist, wir verdienen Marge eigentlich daran, dass die Leute ihren Anspruch fallen lassen, weil sie nicht sich beschweren darüber. Und das ist ja pures Bottomline, ja? Das ist ja reiner EBIT. Natürlich gibt es ein Incentive für das Unternehmen, das nicht zu tun.
Was hast du eigentlich so erlebt, Pascal, zum Thema Collect? Also, hast du hast jetzt ein paar Beispielen gebracht, aber hast du zum Beispiel auch mal erlebt bei einer Kunde oder so, oder für wem du gearbeitet hast, dass der Endkunde letztendlich nicht zahlen wollte und das dann so eskaliert ist, dass es fast zum, okay, al ganz krass ausgedrückt, dass es fast zum Schlägereien gekommen ist, Drohungen und so weiter. Weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, vor allem in den Zeiten, dass wir heute leben, wenn der Wirtschaft nicht so gut ist. Ja, an einem Punkt, ich arbeite fest. Habe jetzt die Rechnung gestellt, Geld sollte kommen, der möchte nicht. Und das fängt jetzt langsam an, ein Problem für mein Unternehmen zu werden und dass ich selber auch noch leben kann.
Also zum Glück hatte ich solche Erfahrungen direkt selber noch nicht. kleinere Erfahrungen in dem Bereich, aber inzwischen ist in diesen Bereichen, wo ich Erfahrungen gesammelt habe, gab es eigentlich immer noch eine weitere Marktmechanik, die das Verhalten dieser beiden Player signifikant verändert hat. Also E-Commerce ist ja so ein klassisches Thema, zum Beispiel Ratings und Reviews. Mhm. Und die Frage ist dann an der Stelle, der Händler, der sagt, ich habe die Ware geliefert, der Kunde sagt, sie ist nicht angekommen oder der Kunde sagt, das ist nicht das, was ich bestellt, wie auch immer. Und es gibt jetzt auch hier wieder praktisch letztendlich einen finanziellen Wert, bei dem ist es günstiger zu sagen, okay, nimm's. Also dann zahl nicht. Als dass der dann ein Review schreibt, was dazu führt, dass du entweder bis hin zu bei Amazon zum Beispiel musst du eine gewisse Anzahl an Reviews mit einer gewissen Qualität haben, um eine bestimmte Traffic-Position zu bekommen. Mhm. Du verlierst dann einfach signifikant Umsatz wegen einem schlechten Review. Mhm. Was aber natürlich in der Perversion dazu führt, dass Kunden dann anfangen, wie wild mit Reviews zu drohen.
Ja.
Ja. Und das absolute Highlight hatte mein Sohn. Der hat bei Lieferando eine Pizza bestellt für einen Freund an eine Adresse und hat dann aber festgestellt, dass das außerhalb des Liefergebiets von dem Restaurant war. Das Restaurant hat also nicht geliefert, hat aber die Rechnung abgebucht. Und jetzt ging es los zwischen, er hat bei Lieferando bestellt, das Lieferando hat gesagt, das ist nicht mein Problem, klär das mit dem Restaurant. Dann hat er beim Restaurant angerufen, das Restaurant hat gesagt, nö, kriegst du nicht. Dann hat er ein Review, zuerst hat er sich aufgeregt. Also mein Sohn ist Anfang 20 und das war so sein erster Konflikt mit einem solchen Ding. Und zwar großes emotionales Drama, also nicht Drama, aber es war belastend. Dann habe ich gesagt, dann schreib doch ein Review. Dann hat er ein Review geschrieben. Daraufhin hat sich der Restaurantbesitzer gemeldet und hat ihm das geboten, das Geld zurückzugeben, wenn er den Review löscht. Mhm. Dann hat er den Review gelöscht und der Review ist jetzt ein verifizierter Review gewesen, weil er hatte das ja gekauft. Das heißt, auf Lieferando war bestätigt, dass er diese Transaktion gemacht hat. Mhm. Der Review wurde gelöscht und der Restaurantbesitzer hat gesagt, nee, kriegst kein Geld. Jetzt konnte er aber keinen neuen Review mehr machen, weil der war ja dann nicht mehr verifiziert.
Wow.
Also das ist so der Level. Bis hin zu, dass er dann sich bei PayPal, letztendlich über PayPal, das Geld versucht hat zurückzuholen. Der hat gesagt, nee, der Restaurantbesitzer sagt, er hat es zurückgeholt. Und das ist dann irgendwie so eskaliert, bis er dann mit ChatGPT einen Beschwerdebrief an PayPal geschrieben hat und sie am Ende ihm das Geld zurückerstattet haben. Aber das ist so die Skalierung von auf der Kundenseite. Eine Pizza-Bestellung für 70 Euro, die nicht ausgeliefert wurde. Das war der Aufwand, um dafür das Geld zurückzubekommen.
Schon krass. Also das hat jetzt nichts mit Collect zu machen, aber... Naja, vielleicht auch doch wel. Letztendlich geht es immer om wie verhalten mensen zich.
Ja.
Und etwas, was mir jetzt aufgefallen ist bij een paar Kollegen, die sind dann in eine Scheidung geraten. Mhm. Das ist dann wirklich ganz, ganz schlimm geworden, wie das zwischen diesen zwei abgelaufen ist. Nicht nur daar, sondern ich habe das auch gesehen, wenn es bei so Reorganisationen anfängt, dann ist es alsof die Leute nicht mehr kennen. Dann geht es rein um das Überleben. Ja. Und diesem Beispiel, was du jetzt gegeben hast, also wie der Pizzalieferant oder das Restaurant gehandelt hat. Ich meine, das ist unterartig, aber ist es illegal? Nein, es ist nicht illegal. Kann man diesen Person auf irgendeine Art bestrafen? Nein, kommt einfach weg damit. So. Und das ist dann für mich dann schon, dann kommen wir wieder zurück zu das Thema Risikomanagement. Wie stufst du die Risikos ein, wenn du überhaupt mit jemandem anfängst, Geschäft zu machen? Was kannst du überhaupt machen im Voraus, um sicherzustellen, hey, wir verlieren kein Geld,
Ja.
X, Y, Z, ja.
Also das gleiche Problem haben zum Beispiel Affiliate-Netzwerke, wenn sie einen neuen Partner annehmen und sagen, pass auf, du kannst jetzt hier so und so viel Transaktionen schicken oder Klicks oder irgendwas und die vergüten wir dir mit 5 € pro Transaktion oder sowas. Und jetzt gibt es immer so ein Henne-Ei-Problem oder so ein Ungleichgewicht des Risikos. Zum einen weiß der Vermittler, der Affiliate an der Stelle nicht, wie hoch ist die Stornorate oder wie gut ist das Angebot, geht aber in Vorleistung. Hat also ein Risiko, dass der Kunde sagt, am Ende sagt, nee, zahle ich dir nicht. Auf der anderen Seite hat aber auch der Händler ein Risiko, dass der Kunde zum Beispiel 100.000 Klicks schickt statt 100 und eventuell sein Server in die Knie geht oder also und ich habe da so Modelle gesehen, wo es so ein gegenseitiges Hochstufen des Vertrauens gab. Dass wir gesagt haben, pass auf, du kannst diesen Traffic schicken, aber wir vergüten dir nur die ersten 500. Oder so. Das ist dann das managbare Risiko und wir sagen aber von vornherein, schick uns nur 500 Klicks und das ist dein Risiko, das du eventuell eingehen kannst. Und dann, wenn wir gegenseitig in die nächste Stufe des Vertrauens kommen, dann sagen wir 5000. So, und ich glaube, vielleicht muss man in so ein Modell übergehen, dass man sagt, okay, wie viel vertrauen wir uns und wie viel muss sozusagen in der ersten Zahlung stattfinden, damit wir in die nächste Stufe des Vertrauens oder des Vorschusses übergehen. Das ist ja wie im B2B-Rechnungskauf gibt es ja durchaus so eine Art Kreditwürdigkeit. Du kannst für so und so viel Euro auf Rechnung kaufen. Diesen Kreditrahmen, weil es ist am Ende, es ist ja ein Kreditrahmen. Diesen Kreditrahmen räumen wir dir ein. Und der steigt meines Erachtens durch Erfahrung und eventuell auch durch Gesamtlage. Also bei dieser Garage, die du am Anfang erwähnt hast, hätte es ja durchaus sein können, dass der schon 10-mal Kunde war und schon 10-mal gezahlt hat und jetzt halt nicht. Ja, das ist, glaube ich, nicht.
Komischerweise,
Ja,
das war auch der Fall.
schau, was willst du dann machen? Du hast die gute Erfahrung, dass das immer gut geklappt hat.
Ja, zehnmal gut und
Ja.
auch einen sehr guten persönlichen Kontakt. Der Kontakt hat ihm übrigens noch telefonisch angerufen, voordat er zich voor zijn Konkurs angemeldet gehad had. Also, chapeau. Ich wünsche mir für viele Menschen oder alle Menschen würden sich so verhalten. Klar ist das sehr unschön, wenn man in so ein Verfahren reinkommt. Ja. Aber daar is dan, ja, daar, dat is dan ook weer die vraag. Ik geloof, du kannst auch nur dieses Risiko begrenzt limitieren. Weil ja, du kannst so diese Stufe, aber auch wenn du plötzlich bei 100.000 bist, dass du in Vorleistung gehen würdest, kann es plötzlich etwas total gedreht haben. Und dann bist du diesen 100.000 los.
Ich glaube, an der Stelle geht es dann wahrscheinlich darum, irgendeine Form von Daten zu sammeln, die dir dieses Ausfallwahrscheinlichkeitsrisiko als irgendein Score darstellt. Und das kann
Das,
ja,
ja.
ganz banal sein, wenn die Wirtschaft runtergeht, dann ist dein Ausfallscore höher.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ein anderer, die mir jetzt im Sinne kommt, ist, man könnte auch sehen, was sind eigentlich die Kosten, also Cash out, was bei uns entsteht, für so etwas zu machen, und was sind dann noch die internen Kosten, um das überhaupt parat zu stellen. Und dass man anhand von dieser Betragshöhe dann diese Risikoeinstufungen macht.
Das gibt es im Immobilienkaufbereich oder wenn du ein Haus baust, gibt es häufig, dass du sagst, okay, bei Auftragsvergabe ist dieser Teil fällig, bei Fertigstellung des Rohbaus ist die zweite Rate fällig und bei Fertigstellung des Hauses oder sowas ist dann die dritte Rate. Also sowas kann man ja machen. Also man kann ja durchaus sagen, okay, es muss nicht alles sofort gezahlt werden, aber bei Vertragsschluss, der Vorschuss, der ist halt fällig für das, was du als Materialkosten hast. Damit hast du das abgefangen. Oder den Anteil, den du sozusagen bereit bist, den du nicht bereit bist, in Vorleistungen zu gehen, weil wenn du darauf sitzen bleibst, sitzt du darauf. Das gibt es ja schon. Also das kann man schon so gestalten, aber es ist natürlich komplizierter. Und man sagt sich halt dann, was wird das für ein Betrag gewesen sein? Wahrscheinlich irgendwie unter 5.000 Franken, vermute ich mal. Wie viel Aufwand möchtest du dann betreiben für so einen Betrag? Ja. Ich glaube, er wird jetzt sein Verhalten daraufhin angepasst haben. Und auch da ist wieder die Frage, wie häufig ist das denn eingetreten? Muss er jetzt sein Verhalten daraufhin anpassen oder ist es einfach ein Shit happens?
Also, ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort für diese Sendung. Weil, ja, wie mehr ich das eigentlich betrachte, es ist wirklich ein reines Risk-Management-Thema.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Ja, wobei man auf die eine Seite die eigene Kosten, die entstehen könnte, einschätzen sollte. Und auf die andere Seite sollte man auch betrachten, ja, was für Produkt oder Lösung verkaufen wir und was bedeutet das jetzt, wenn wir so ein Risikomanagementsystem einführen? Wenn wir zum Beispiel über Vertrauen verkaufen, würde
Absolut.
das Vertrauen schäden und damit den Verkaufschancen signifikant reduzieren, ja, dann bringt das nicht so viel.
Ja, aber das ist immer dann die Gesamtgemengelage, glaube ich, die man betrachten muss. Und am Ende gibt es Einzelfälle, über die man sich immer ärgert. Die Frage hat das Gesamtkonstrukt trotzdem funktioniert? Also wenn der jetzt 100 solche Aufträge hatte und es ist einer schiefgegangen, dann ist halt einer schiefgegangen. Und tatsächlich kann man sich dann die Frage stellen, und ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so sehr die Kosten insgesamt, sondern die Frage eigentlich, wann treten welche Kosten auf? Also wenn ich etwas extern einkaufen muss, um das zu leisten, dann treten die Kosten ja sofort ein. Das ist aber was anderes als meine Kosten von meinen Mitarbeitern oder freien Mitarbeitern, die zu einem späteren Zeitpunkt dann, also letztendlich ist ja immer die Frage, wann kann ich die Reißleine ziehen? Ja, in jedem Projekt. Und ich glaube, das ist, wie man es steuern muss.
Oder
Oder gibt es ja noch die,
dann
ja?
Stop Loss.
Ja, Stop-Loss, oder dann gibt es dieses, irgend so eine Fallacy. Meine Tochter hat uns mal so Biases und Fallacies vorgeschlagen, ich weiß nicht mehr. Es gibt dieses, in Deutschland gibt es diesen Spruch, dem schlechten Geld kein Gutes hinterherwerfen, aber es gibt so eine Lost Money Fallacy oder sowas, wo du sagst, okay, jetzt jetzt investiere ich nochmal.
Mir kommt das auch gerade nicht in Sinn, aber das ist genau so. Ich habe jetzt, man hat schon so viel investiert,
genau,
dass man jetzt nicht mehr aufhören möchte. Jetzt ziehen wir es durch. Ja.
Also ja, Sunk-Cost-Fallacy.
Ah ja, Sunk-Cost-Fallacy, genau.
Ja. So, und letztendlich ist ja die Frage, also wie viel Geld kostet mich jetzt das, oder wie viel Geld investiere ich jetzt da rein, dass das Geld, was eigentlich jetzt weg ist, die Wahrscheinlichkeit, das noch zu retten. Ist ja wie beim Pokerspiel oder bei anderen Sachen.
Genau.
Ja, aber das war mal wieder eine Sendung, eine Stunde zu einem Thema, wo dem man sagt, was kann man denn reden über Collect? Ich glaube, in zwei Wochen oder so reden wir über die Q&As dazu. Das heißt, schickt uns eure Fragen, wir sammeln sie und werden Patrick dann dazu nochmal befragen mit, wie gehen wir damit um, wenn Geld nicht gezahlt wird? Aus welcher Sicht auch immer. Es war mir wie immer eine Freude, Patrick.
Hat mir auch Freude gemacht.
Ich wünsche dir
auch überrascht, dass wir jetzt wieder eine Stunde über ein Thema reden könnten, wo wir beide gedacht haben, ja, das geht schnell durch.
Ja, passiert. In diesem Sinne, einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.